Zen, der Podcast von Chukka Sangha.
Im Hekigan Rokko, einer der beiden Hauptkoansammlungen, die wir benutzen, findet sich das Beispiel Nummer 86. Um uns, jeder hat sein eigenes Licht. Und dazu heißt es in Engos Einleitung: Er kontrolliert die Welt und lässt kein Staubkorn entkommen. Er durchtrennt den Strom der verblendeten Gedanken und lässt keinen Tropfen zurück. Wenn du deinen Mund auftust, hast du schon Unrecht. Wenn du nur einen Moment zweifelst, hast du den Weg verfehlt. Sag mir, was ist das Auge, das die Barriere durchbrochen hat? Schaue das folgende Beispiel. Umon sprach zu seiner Versammlung und sagte: Jeder hat sein eigenes Licht. Wenn er versucht, es zu sehen, ist alles dunkel. Was ist jedermanns Licht? Später sagte er anstelle der Schüler: Die Hallen und das Tor. Und wieder sagte er: Die Dinge zu segnen, kann nicht besser sein als gar nichts. Und Zetschos Gedicht dazu: Es erleuchtet sich selbst, absolut hell. Er reicht den Schlüssel zu dem Geheimnis. Blumen sind gefallen, Bäume spenden keinen Schatten. Wer sieht nicht, wenn er schaut? Sehen ist nicht sehen, nicht sehen ist sehen. Rückwärts auf dem Ochsen sitzend, reitet er in die Buddha-Halle. Also, die zentrale Aussage von Umon ist: Jeder hat sein eigenes Licht. Wenn er versucht, es zu sehen, ist alles dunkel. Was ist jedermanns Licht? Ja, ihr habt euch mit der Frage beschäftigt während des Tages, weil wir schon mal das Thema eigenes Licht angesprochen haben. Und ihr habt dazu auch Fragen gestellt. Und wir waren ja ausgegangen von der eher dunklen Weltsituation im Augenblick. Und die Frage ist, wie können wir in diese Situation denn nun Licht bringen? Ja? Also was steht da in unserer Macht? Und ich habe mit Anne darüber auch gesprochen, mit der ersten Anne. ja, wie schwierig das ist, wie bedrückend das manchmal für uns ist, wenn wir diese Weltumstände so aus den Nachrichten und so weiter auf uns niederhageln und rieseln lassen, da irgendwie den Spirit von Licht aufrechtzuerhalten. Ja. Da können wir durchaus manchmal depressiv werden, wenn wir da hören, was da los ist in der Welt. Und uns scheinen irgendwie die Hände gebunden zu sein. Wir wissen nicht, wie wir damit umgehen können. Tatsache ist aber, diese dunklen Sachen sind schon seit langem unterwegs. Also jetzt erreicht es uns in Europa. Solange sich die Geschehnisse im Irak abgespielt haben und da 1 Million Menschen umgekommen sind, ist das nicht so ganz an uns herangekommen. Und unser damaliger Bundeskanzler hat sich ja auch geweigert, deutsche Truppen da in den Irak zu schicken. Ja? Also konnte man noch so ein bisschen Hoffnung haben. Ja, jeder hat sein eigenes Licht. Die Frage, wie wir dazu beitragen können, dass so etwas entsteht wie eine erleuchtete Gesellschaft, das wäre eigentlich schön. Und der Buddha hatte auch solche Ideen. Der wollte uns ja vom Leid befreien. Und was wir sehen, ist, wie wir jetzt wieder mal verstrickt sind in alle möglichen Leiden. Und wie kommen wir da raus? Ja? Und dazu haben ja verschiedene Menschen unterschiedliche Äußerungen gemacht. Martin Luther King zum Beispiel, der sagte, die Menschheit muss für alle menschlichen Konflikte eine Methode entwickeln, die Rache, Aggression und Bestrafung ausschließt. Die Grundlage einer solchen Methode ist die Liebe. Er war ein Anwalt der Liebe und der Verständigung und wurde ermordet. Das Leben als Anwalt des Lichts ist eine gefährliche Sache. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass man damit gleich überall offene Türen einrennt. Ich habe das schon öfter bemerkt, wenn ich angesprochen habe, dass wir uns doch für Frieden einsetzen könnten und dass beispielsweise unser Land sehr viel Anerkennung in der Welt dadurch erlangt hat, dass es sich für Verständigung eingesetzt hat und in seiner Verfassung stehen hat, Angriffskriege sind verboten. Das wird dann später relativiert und dann wird gesagt, ja, die Freiheit wird am Hindukusch verteidigt und dann wird doch Angriffskrieg gefördert. Ja. Aber eigentlich der Geist unserer Verfassung ist anders. Und man könnte viel mehr darauf abheben, dass unser Grundgesetz in den Vordergrund stellt, friedliche Strategien, und nicht Deutschland muss sich jetzt kriegsbereit machen oder sowas, wie das der jetzige Verteidigungsminister sagt. Ja. Wir sollen kriegsfähig werden. Was? Klingeln da euch die Ohren oder was ist los? Ja? Alle diese großen Lehrer haben andere Wege versucht einzuschlagen. Und der Martin Luther King hat in einer Welt gelebt, wo Hass aufeinander geprallt ist ohne Ende im Innern der USA. Und trotzdem hat er sich dafür eingesetzt, eine Methode zu finden, deren Grundlage die Liebe ist. Liebe, Versöhnung, Verständigung. Der Buddha, der ja nun schon ein bisschen vor ihm gelebt hat, der sagte zu seinen Mönchen, lehrt diese dreifache Wahrheit alle Wesen, ein großzügiges Herz, freundliche Sprache und ein Leben des Dienens und des Mitgefühls sind die Dinge, die die Menschheit erneuern. Ich wiederhole es nochmal. Ein großzügiges Herz, freundliche Sprache und ein Leben des Dienens und des Mitgefühls sind die Dinge, die die Menschheit erneuern. Dogen Zenji hat vor rund 800 Jahren gesagt, die freundliche Sprache ist keine Sprache des Lobens und der Anerkennung, sondern das ist eine Sprache, mit der wir andere Menschen ansprechen wie kleine Kinder, mit voller Einfühlung. Und er hat gesagt, diese Sprache hat die Macht, die ganze Welt zum Besseren zu verändern. Er hat also vollständig auf freundliche Sprache gesetzt. Und wenn ich jetzt als jemand, der beruflich sich für freundliche Sprache einsetzt, ja, wenn ich damit irgendwie auftrete in der Öffentlichkeit oder Halböffentlichkeit, dann wird mir oft gesagt, du Naivling, was soll das, ja? Wir leben in anderen Zeiten. Olaf Scholz, ne, der sagt, Frieden schaffen ohne Waffen ist out. Ist kein Programm mehr. Jetzt haben die Wahlen da in Thüringen und Sachsen und so weiter gezeigt, dass die Menschen irgendwie so die Aussagen der Ampelkoalition zu Fragen des Friedens nicht mehr besonders schätzen. Und die haben sie in gewisser Weise abgewählt, ja. Und jetzt nach diesen Wahlen sagt Olaf Scholz auch, ja, wir müssen mal verhandeln und so weiter. Es hört sich so an, als ob da irgendwie ein Kurswechsel sich anbahnt, aber es ist noch sehr schwach von der Intention her. Und wenn ich von diesen empörenden Dingen höre, die in der Welt passieren, in meiner unmittelbaren Nähe hätte ich fast gesagt, also in Europa oder Kleinasien, dann bete ich nur, dass Mitgefühl und tiefes Verstehen die Antwort werden, weltweit. Wenn wir uns in das Urteilen hineinbegeben und Strafen und alles Mögliche für wichtig halten, dann kommen wir nie voran, ja. Wenn wir auf Gewalt setzen, ist eine Sackgasse ohne Ende, kann man beobachten. Die Menschheit hat eigentlich jetzt sehr wichtige Aufgaben, nämlich das Leben auf diesem Planeten insgesamt zu schützen und zu bewahren. Und da verpulvern wir jetzt die Energie in ungeheurem Maße, also was da verschossen wird an Raketen und so, was das alles an CO2-Ausstoß und so weiter bewirkt in der Atmosphäre. Da können wir beide mit dem sparsamen Benutzen unseres Gasherdes nicht mehr gegen ankommen. Ja? Das ist schon mal klar. Das sind Dimensionen, da können wir nur den Mund aufsperren und denken, hoffentlich ist das bald vorbei. Und die gute Nachricht ist ja, auch Kriege sind endlich. Ja, es gibt Kriege in der Geschichte, die lange gedauert haben. 30-jähriger Krieg, 100-jähriger Krieg und so weiter. Die Weltkriege. Aber wie Thich Nhat Hanh damals seinen Anhängern gesagt hat, die fragten ihn immer, wann ist denn dieser Vietnamkrieg, dieser unselige, endlich mal vorbei, der so viele Mitglieder unserer sozialen Organisation schon umgebracht hat. Wann ist der vorbei? Und da hat er gesagt, auch Kriege sind vergänglich. Deshalb wird er eines Tages vorübergehen. Und so sehe ich das auch mit diesen anderen Kriegen. Sie werden eines Tages vorüber sein. Die Frage ist nur, machen wir einen Neustart? Nehmen wir das Versprechen, dass jeder sein eigenes Licht hat, wirklich ernst? Oder ist das eigene Licht nur auf unserer Seite und wir sind umzingelt von Schattengestalten und Bestien sondergleichen? Also wenn wir dieses Image haben von unseren Mitmenschen, dann werden wir nicht Wege finden, wie wir mit 8 Milliarden Menschen diesen Planeten so behüten und verwalten, dass uns allen das zugute kommt und allen fühlenden Wesen. Da sind einige Schalter in uns, die umgelegt werden müssen, um eine neue Richtung einzuschalten. Ja, Krieg ist in meinen Augen immer ein Verbrechen und sollte verboten sein. Ich verstehe es nicht, warum das noch nicht möglich war. Dass man Kriege nach dem Zweiten Weltkrieg wäre noch eine gute Gelegenheit gewesen, mal zu sagen, jetzt ist Schluss mit Kriegen. Abrüsten, weg mit den Waffen. Wir wissen von jeder Waffe, die produziert wird, dass das Tote zur Folge hat. Ja? Und wenn wir uns da hinstellen und als Nation den zweitgrößten Beitrag da in Richtung Ukraine leisten und auch Israel mit Waffen weiter versorgen, dann ist ganz klar, jede Waffe, die wir liefern, tötet. Und zwar 10- und 100.000-fach. Und da frage ich mich, wo ist eigentlich bei den Verantwortlichen irgendwie so eine Spur von Mitgefühl? Ich vermisse das. Die stellen sich dahin und als ob es ein Schachspiel ist, ja. Und irgendwann ist einer schachmatt, das ist so die Hoffnung. Und zwar der Gegner natürlich, schwarz. Die sollen schachmatt sein, ja. Ja, also wir haben kein Mitgefühl mit den Menschen, die da jetzt fallen. Und da wünsche ich mir, dass das Mitgefühl trotz seiner widrigen Entfaltungsbedingungen sich entfaltet in einer künftigen Gesellschaft, dass wir zur Erleuchtung der gesamten Gesellschaft irgendwann beitragen und dazu Anstöße liefern können. Der Dalai Lama hat ja am Anfang dieses Jahrtausends sich große Hoffnung gemacht auf die neue, junge Generation. Ja. Alles, was ab dem Jahr 2000 geboren wurde, hat er angesprochen und hat gesagt, eure Elterngeneration, die waren beherrscht von Vorstellungen der Gewalt und dass Gewalt nötig ist, um bestimmte Ziele zu erreichen und so weiter. Aber ihr seid davon nicht infiziert. Ihr könnt es anders machen. Werdet also Rebellen des Friedens. Ja? Da hat er einen wunderbaren Appell dazu verfasst. Kann ich nur empfehlen, absolut lesenswert, weil er darin schreibt, dass Mitgefühl nicht eine idealistische Marotte ist, sondern dass Mitgefühl eine Existenzbedingung von uns ist. Ohne Mitgefühl würden wir überhaupt gar nicht existieren. Und es gibt neurowissenschaftliche Erkenntnisse, wie das Mitgefühl zu unserem Überleben ständig beiträgt. Also diese Erkenntnisse könnten umgesetzt werden. wir müssen nicht da auf Schalmeien schlagen von der Kirchenkanzel hoffen und so weiter. Nee, die knallharte Wissenschaft hat selber herausgefunden, wie wichtig das Mitgefühl für unser Existieren ist. Und deshalb setze ich auch darauf, dass das nächste Zeitalter bestimmt werden wird von Mitgefühl und tiefem Verstehen, weil es gar nicht anders geht. Wir müssen auch tiefes Mitgefühl mit der Erde haben. Also ohne dem, wir gehen mit dem Planeten um, als ob wir da 10 von irgendwo im Kühlschrank hätten, ja? Nee. Lass uns mal wirklich mitfühlenden Auges auf unseren Planeten schauen und lass uns mal die Schreie der Erde hören und denen tief zuhören, wie Avalokiteshvara das vorschlägt, ja? Tiefes, raumgebendes Zuhören. Das wäre jetzt angesagt, auch der Erde gegenüber, auch den anderen Beteiligten gegenüber. Marshall Rosenberg, der sagt, Frieden schaffen, indem man sich mit dem Leben verbindet auf 3 Ebenen. Erstens, in uns selbst. Wie wir uns mit dem Leben in uns verbinden können, sodass wir von unseren Begrenzungen lernen können, ohne uns anzuklagen oder selbst zu bestrafen. Unser Training zeigt den Menschen, wie sie Frieden in sich selbst schaffen können. Wenn wir das nicht schaffen, bin ich nicht so optimistisch, wie wir uns friedlich auf die Welt beziehen wollen. Als ein Training erstmal sich selbst gegenüber friedlich, mitfühlend, liebevoll zu sein. Und wir, die wir jetzt hier versammelt sind, wir sind immer noch in einer Gesellschaft aufgewachsen, in der unser Potenzial in dieser Hinsicht wenig gefördert wurde. Bei uns ging es darum, den Weg ins Funktionieren zu finden und dann möglichst störungsfrei darin zu rattern. Und das ist ein Irrweg. Viele junge Leute merken das schon, die weigern sich, einfach in die Welt des Funktionierens einzusteigen. Also jedenfalls im Lebensgarten haben wir mit vielen 25- bis 35-jährigen jungen Leuten zu tun, die sich jeden Augenblick offen haben, wofür sie optieren werden im Leben. Die wollen keinen bestimmten Beruf mehr erlernen. Die wollen sinnvolles Handeln und freudvolles Handeln erleben. Und da suchen sie in allen möglichen Ebenen, wie man das hinkriegen kann. Ja? Und natürlich erregt das bei mir manchmal Kopfschütteln, weil ich es nicht so ganz kapiere, wenn ich mal so jemand Junges da anspreche und sage, du könntest du am nächsten Samstag vielleicht mal mir helfen, ich muss da Holz aufstapeln und so weiter. Dann höre ich öfter mal sowas wie, ja, weißt du, ich weiß noch gar nicht, was ich am Samstag vorhabe. Ja? Also deshalb kann ich dir da jetzt im Augenblick noch nicht sagen. Sprich mich mal Samstag um 10 Uhr drauf an. Dann kann ich dir mehr sagen. Ja? Naja, Samstag um 10, das ist für mich zu spät. Also. Ja, aber trotzdem, ich setze mich damit auseinander, dass es junge Menschen gibt, die nicht sagen, ja, ich gehe mal für dich ins Funktionieren. Nee, macht er nicht. Ne? Wenn es nicht Spaß macht, schon gar nicht. Ja? So, gut, der Marshall, der hat also gesagt, auf 3 Ebenen findet dieses Training statt. Die zweite Ebene ist, wie wir lebensbereichernde Verbindungen mit anderen Menschen herstellen, die es erlauben, mitfühlendem Geben einen natürlichen Platz zu geben. Starker Satz, ja? Mitfühlendem Geben einen natürlichen Platz zu geben. Eigentlich fängt das Leben schon mit Großzügigkeit an. Ich habe 6 Kinder und ich habe bei allen meinen 6 Kindern bemerkt, dass die das Schönste, was die erleben können, ist, wenn die noch klein sind und noch nicht sprechen können, den Glanz im Auge ihrer Eltern zu erleben. Wenn sie das sehen, dann beruhigen sie sich, dann freuen sie sich. Das ist Paradise. Und dann kommen wir an und sagen, ja, so ein Kind, das ist aber ein Kostenfaktor und was weiß ich nicht alles. Ja. Wir drehen das ganze Verhältnis plötzlich um. Dabei sind wir beschenkt. Und wo ist unser Gegengeschenk? Ja. Wir sind es nicht mehr gewöhnt, Großzügigkeit als einen natürlichen Ort des Gebens anzusehen. Wir merken gar nicht, wie uns das selber glücklich macht, wenn wir Großzügigkeit üben. Und wir merken auch gar nicht, von welcher Großzügigkeit wir ständig umgeben sind. Jeden Morgen, wenn ich aus der Tür trete, um in unsere Sendung zu gehen, dann spüre ich eine totale Dankbarkeit gegenüber dem, was mir da alles begegnet. Vogelgesang, ja, Sterne am Himmel, irgendwo in der Ferne ruft ein Hahn und so weiter, bellt vielleicht noch ein Hund. Alles Abgesandte des großen Lebens, die für mich ihre Show machen. Der Mond, die Venus, der Jupiter, der Sirius gerade jetzt. Morgens, wenn ich noch im Bett bin, die Augen aufschlage, wen sehe ich? Sirius. Wunderbar, dass du da bist. Ja? Ja, tut mir leid, ich bin 7 Lichtjahre entfernt von dir, aber schön, dass du mir deine Grüße schickst. Ja? Wir haben so ein inniges Verhältnis zu unserem Universum verdient. Es ist unser Recht, diese Wunder entgegenzunehmen, jeden Tag. Und wir versäumen es oft, weil wir auf irgendeinem Pfad unterwegs sind, wo wir Störungen aus dem Weg räumen müssen, statt Wunder in Empfang zu nehmen. Und das Licht in uns, das ist ein Resonanzfeld, um den Wundern des Lebens mit offenen Armen zu begegnen. Und es wäre so schön, wenn wir das alle begreifen könnten, dass das so ist. Und das Licht in uns ist, das habe ich mal in Kanada bei meinem schamanischen Lehrer Paul erlebt. Da habe ich mal so eine Initiationsspitzhütte mitgemacht, wo man 3 Tage ohne Essen, ohne Trinken in der Dunkelheit der Schwitzhütte ausharrt. Und dann nach 3 Tagen kommt der Paul und macht die Klappe auf und guckt, ob man noch am Leben ist. Ich weiß, dass ich da viele verschiedene Zustände in dieser Dunkelheit durchlaufen habe. Und dann kam mir plötzlich eine Panik in mir auf. Der Paul und ich, wir hätten uns nicht genau über den Tag des Endes verständigt. Ja? Ich dachte plötzlich, der dachte vielleicht nicht 3 Tage, sondern 3 Nächte, was 4 Tage gewesen wären. Ja? Und dass die Tage vergingen, das konnte ich bemerken, weil die Schwitzhütte von Paul direkt neben so einer Art Highway liegt. Und da hört man ja immer die Autos vorbeifahren, auch wenn man in der dunklen Spitzhütte sitzt. Aber so gegen 4 Uhr morgens lässt der Verkehr so ziemlich nach. Und da kann man merken, aha, jetzt beginnt ein neuer Tag. Ja? Das habe ich so registriert. Da hast du wieder einen Tag um jetzt. Ja. So, gut, also das ging bei mir rauf und runter. Aber das Interessanteste für mich war, als Paul dann die Hütte öffnete, und dann wird nochmal eine Schwitzhütte gemacht, um das zu feiern. Also Holz rein und Steine rein und so. Und ich kam aus der Hütte raus und da war so eine Bank, auf die ich mich gesetzt habe. Und ich konnte das Licht der Steine sehen. Welchen Stein ich auch angeguckt habe, die haben alle geleuchtet. Und Paul sagte manchmal so, ja, also jeder Stein ist lebendig, ja. Die Steine opfern sich da für uns in der Hütte und so. Also die haben auch ihr eigenes Licht. Wahrscheinlich haben alle Gegenstände in diesem Universum ihr eigenes Licht. Sogar unsere Nachbarn. Und mich hat das sehr ergriffen, weil einen Tag später habe ich nichts mehr vom Licht der Steine gesehen. Aber mit dieser Energie aus der totalen Dunkelheit herauszukommen, da hatte ich plötzlich eine neue Wahrnehmungsfähigkeit für Licht. Und auch an mir selber. Ich trete heraus aus der Schwitzhütte und auf meiner Stirn leuchtet so ein Licht. Ob ich die Augen auf habe oder zu habe, ist so ein Lichtkranz. Ja. Der bleibt eine ganze Weile erhalten. Und das ist ein Reflex unserer Lichtenergie, die den ganzen Körper durchzieht. Ja. Das kann auch verschiedene Farben annehmen. Wenn es violett erscheint, dann hat es zum Beispiel mit unserem Nabelzentrum einen Zusammenhang. Und bei mir, da sah das meistens so gelblich-grünlich aus. Das gefiel mir nicht so ganz, aber na gut, wenn es mal leuchtet da oben, soll man auch nicht zu sehr ins Urteil gehen. Also es war so wie die, früher gab es so Radios, die, wenn man den Sender einstellte, die hatten so eine Art Katzenauge und dann wurde das heller oder dunkler, was weiß ich. So ein bisschen in der Richtung war dieses Licht, was ich da immer wieder gesehen habe, mal ich aus der Schwitzhütte kam, aber auch manchmal total grell und manchmal mit glattem Rand und manchmal mit offenen Rändern und so. Also wir können unter Umständen dieses Licht sogar äußerlich feststellen. Nicht nur als Metapher oder sowas in uns. Ja. Und ja, Marshall sagt dann weiter, wie wir die Strukturen, die wir erschaffen haben, Institutionen, Justiz, Regierungen und andere verändern, die bisher friedlichen und lebensbereichernden Verbindungen zwischen uns im Wege stehen. Das ist eine dritte Aufgabe, die er sieht, damit es auf der Welt friedlich zugeht. Und ein Weg ist natürlich, selber lebensdienliche Strukturen zu schaffen oder zu gründen. Und es ist ja keine Hexerei. Es ist nur eine Frage des Mutes und ob wir bereit sind, diesen Schritt innerlich zu tun, um zur allgemeinen Potenzialentfaltung und besonders unserer eigenen Potenzialentfaltung beizutragen. Und das ist zum Beispiel ein Schritt in die Selbstständigkeit, wenn man bisher angestellt war. Das ist so, vor allem wenn man verbeamtet war. Dann kommt einem das vor, also schaffe ich das nicht? Und da traut man sich wenig, die Sicherheiten so fahren zu lassen. Ich habe jetzt eine Kollegin, mit der ich zusammen GfK-Ausbildungskurse gebe. Und die ist Lehrerin und die hatte die Gelegenheit nach einem Rückenunfall, der ausgeheilt ist, da hat sie angeboten bekommen von ihrer Schule, sich verrenten zu lassen. Also alles wäre Paletti gewesen. Sie hätte Kurse geben können ohne Ende, hätte da ihre gesicherte Rente gehabt, ja. Und da hat sie gesagt, nein, ich habe noch eine 15-jährige Tochter und dann reicht das vielleicht nicht. Ich habe ja nur eine halbe Stelle an der Schule und die Rente, die ich darauf kriege, ist vielleicht nicht genug, damit auch meine Tochter gut lebt. Und wer weiß, was man mit der GfK wirklich verdienen kann. Ja, sie hat den Schritt nicht gemacht. Jetzt stöhnt sie weiter unter den Schulstrukturen und versucht, sich Tage frei zu schaufeln, um diese Kurse zu geben. Also wir haben immer wieder die Chance, sowas zu tun. Und ich weiß von mir selber, wie schwierig das war, als ich noch Anwalt mit 2 Kindern und eigenem Haus war, so einen Schritt zu machen, wo alle möglichen Leute mir einen Vogel gezeigt haben, auf so ein Kuhdorf wie Steierberg zu gehen und da ein Gemeinschaftsprojekt zu initiieren. Also das habe ich nur nach Rücksprache mit besonders vertrauenswürdigen Ratgebern gemacht, zu denen vor allem auch meine Tante Lorena, die ich schon öfter erwähnt habe, gehörte, die Schwester meiner Großmutter. Die hat gesagt, genau. Ich habe gedacht, was? Genau, hat sie gesagt. Und dann hat sie mir als nächstes so ein Buch geschenkt von Marilyn Ferguson, Die sanfte Verschwörung. Hier steht schon alles drin, dein Plan, mach mal. So, ne? Also die hat mich da sehr gefördert und ermutigt. Und schließlich ist ja dieses Projekt auch entstanden und feiert jetzt sein 40-jähriges Jubiläum. Also es geht. Wir können lebensdienliche Institutionen schaffen in dem Hinterhof der kapitalistischen Wettbewerbsgesellschaft und Hauen- und Stechengesellschaft. Es ist möglich. Und wir könnten alle unser Herz mehr ernst nehmen, denn unser Herz spricht die ganze Zeit davon. Es spricht uns die ganze Zeit an, das ist ja das Licht in uns. Es spricht uns die ganze Zeit an und stellt Fragen. Meinst du wirklich, dass du das wirklich tun möchtest, was du heute Vormittag davor hast? Ist das wirklich mit deinen Bedürfnissen abgestimmt? Ja, unser Herz gibt uns ständig Impulse, wenn wir noch auf es hören. Wenn wir nicht mehr auf unser Herz hören, dann hören wir auch keine Botschaften mehr von unserem Herzen. Aber solange wir dafür immer noch offen sind, bekommen wir solche Anregungen. Unser Herz gibt uns Tipps, wie wir unser Leben so gestalten können, dass wir mehr Kreativität und Potenzial leben können. Und wenn wir das erstmal zulassen, dann können wir es auch bei anderen zulassen. Der Hüter hat gerade einen Film rausgebracht, wie wir uns entwickeln können, unser Potenzial noch mehr zu entfalten, was wir da für Schritte unternehmen können. Ich empfehle den Film, leider fällt mir gerade der Titel nicht ein, irgendwie Frei sein, genau. Einfach nur frei sein heißt der Film. Und den gibt es im Augenblick im Internet vielleicht noch zum Download umsonst. Ich habe ihn mir jedenfalls angeguckt. Und er ist so in einfacher Sprache abgefasst. Der Hüter, der spricht ja so eine dem Volk aufs Maul schauen Sprache, ja, und nicht so einen wissenschaftlichen Habermas-Stil oder sowas, ja. Und das ist sehr eingängig und sehr schön. Und einer seiner Interviewpartner, der sagt, zitiert dann Goethe. Und der Goethe, der sagt da, ja, wie schön, wie wir da kreativ sind als Kinder. Ich sage es jetzt mal in meinen Worten. Und wie können wir diesen paradiesischen Zustand wiederherstellen? Und der Goethe, der stellt das Paradies, was möglich ist, da in seinem Gedicht vor uns vor Augen. Und er folgte damals so einer allgemeinen Vorstellung, dass man für uns Menschen paradiesische Zustände herstellen könnte. Und der Hüter hat dann dazu gesagt, da irrte Goethe. Es geht nicht darum, so einen Endzustand von Paradies herzustellen. Dann ist das Leben tot. Da läuft nichts mehr. Wenn ihr glaubt, da schalmeinschlagend im Paradies rumlaufen zu können und den ganzen Tag Bach-Choräle zu singen, nee, da fehlt was. Ja, das Eigentliche, der Juice aus dem Leben ist da raus. Nee, er sagt, es geht darum, auch zu scheitern, aber immer wieder neu kreativ zu werden und auf Entdeckungsreise zu gehen. Bis zum letzten Atemzug. Dadurch, sagt er, entfalten wir unser Potenzial. Und ich finde, das lohnt sich. Ich habe keine Uhr um. Wie spät ist es denn? Naja, ich mache gleich Schluss. Ich wollte noch auf eine Sache kurz eingehen. Nämlich, das war auch Gegenstand unseres Doxa-Gesprächs. Wie hält der Buddhismus es eigentlich mit der romantischen Liebe? Ja? Manche von euch haben vielleicht gesehen, dass ich goldene Fußnägel habe. Ja? Und, das ist eine Folge einer romantischen Liebe. Ja? Meine Freundin, die hat gesagt, weißt du was, ich bin jetzt wieder mal einige Wochen weg, aber vorher male ich dir noch die Fußnägel golden an, dass du dich täglich an mich erinnern kannst, ja? Und ich fand das eine süße Idee, ja? Allerdings habe ich schon Stirnrunzeln erlebt, als Zen-Meister mit goldenen Fußnägeln rumrennt. Das denken manche, das muss aber ein schwerer Befall von Nagelpilz sein, wenn man sowas macht. Nein, gar nicht. Ja, und der Buddhismus sagt gar nichts zur romantischen Liebe, sondern der Buddhismus beschäftigt sich mit dem Thema Anhaften. Wenn wir das schaffen, romantische Liebe zu leben, dann, und das Schaffen nicht anzuhaften, dann ist romantische Liebe völlig in Übereinstimmung mit dem Denken des Buddha. Das können wir tun. Das ist wunderbar. Ja? Und dann, wenn wir dann noch so wie Hüter in dem Forschungs- und Kreativ- und Experimentierstadium bleiben dabei und sozusagen jeden Tag und jede Stunde, die wir diese romantische Liebe verfolgen, immer wieder tastend mit unserem Partner, Partnerin die Dimensionen dieser Beziehung ausloten. dann bringt uns das menschlich total voran. Wir berühren alle möglichen tiefen Themen in uns. Ich nehme an, ihr kennt das. Und dann kommt irgendwann plötzlich so eine Art Todesspritze, nämlich Sicherheit. Wo ist die Sicherheit dabei? Da ist keine Sicherheit dabei. Sobald es in Richtung Sicherheit geht, ist es vorbei damit. Und da würde auch der Buddha sagen, dann eröffnen sich wieder die Leidenswege. Aber wenn wir das ohne Greifen für uns offen halten können, als Wunder des Lebens, ein Geschenk an uns, dann können wir mit dem Licht unseres Herzens wunderbare Dinge erleben. Selbst wenn man so alt ist wie ich mit 77, ist das noch möglich. Also ich warne davor, vorschnell zu sagen, du bist zu alt dazu. Also, das wollte ich zum Schluss noch kurz erwähnen, weil das auch eine Seite des inneren Lichts in uns ist, die wir kultivieren können. Unsere Beziehungs- und Liebesfähigkeit natürlich in jede Richtung, nicht nur in Bezug auf einen Menschen, sondern in Bezug auf uns und alle anderen Wesen. Und da ich das merke, dass man das leben kann, habe ich Hoffnung, dass wir als Menschheit das auch hinkriegen, irgendwann mal liebevoll in alle Richtungen zu schauen. Hi.
Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.